Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ich hab doch nur gesagt...
Du hast doch nur gesagt? Nur sagen bringt Leute nach Allenwood. Nur sagen kann dich verdammt schnell unter die Erde bringen.
Johnny Depp spielt einen grausamen Mörder in dem Film Black Mass. Über diesen Film wollen wir reden. Eine wahre Geschichte, ebenso wie der sehr viel fröhlichere Film Picknick mit Bären mit Robert Redford und Nick Nolte. Also mit wahren Geschichten legen wir los in dieser Sendung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. 2 wahre Geschichten wollen wir Ihnen also erzählen. Die erste basiert auf einem Tatsachenbericht. Eine unglaubliche Geschichte, Black Mass, so heißt dieser Film, die Geschichte des Gangsterbosses aus Boston, Whitey Bulger, ein grausamer, eiskalter Mörder. Und damit hallo und herzlich willkommen. Thomas Klein ist bei uns, um über diesen Film zu reden. Und Thomas, wenn über Black Mass gerade gesprochen wird, dann spricht eigentlich kaum jemand über die Geschichte, über das, was da berichtet wird, sondern eigentlich reden alle nur über Johnny Depp, der so aussieht, dass man ihn einfach nicht wiedererkennt. Also ist eine Totalverwandlung, damit er eben genauso aussieht wie dieser Gangsterboss, den es ja noch gibt. Der sitzt in einem Gefängnis und sitzt da noch viele, viele Jahre ab. Ich glaube, lebenslänglich, ne?
Ja, das ist, glaube ich, irgendwie auch, wenn ich mich richtig entsinne, so was wie zweimal lebenslänglich plus.
Und noch 5 Jahre.
Ja, plus x Jahre obendrauf. Ja. Also, ich glaube, der wird irgendwie als freier Mann irgendwie kein Tageslicht mehr sehen. Aber das ist ja, wenn man dem Film jetzt glauben möchte, also Black Mass glauben möchte, ist es auch absolut wohl verdient. Also, das ist schon so jemand im kriminellen Kontext, jemand, den kann man eigentlich wegschließen, den möchte man auch nicht mehr rauslassen. Also, Black Mass ist dann auch als Gangstergeschichte, das kann man vielleicht auch schon mal sagen, jetzt nicht so eine Story von einem, ich sage mal, missverstandenen Helden, der irgendwie so peu à peu in ein kriminelles Milieu irgendwie abgleitet, sondern es ist der Whitey Bulger war offenbar und ist auch im Film, der ist so ein Erzkrimineller, der ist so erzböse, der macht das, was er macht, also Leute drangsalieren, Leute töten, Geld machen mit krummen Dingern, das macht er irgendwie mit so einer gewissen sadistischen Freude und einem gewissen Elan, also da gibt's auch keinen Zweifel, das ist dann vielleicht auch für die Erzählung so ein bisschen problematisch, aber was du sagst, was natürlich irgendwie schon spektakulär ist, wie Johnny Depp aussieht. Man fragt sich natürlich auch bei solchen Geschichten immer so ein bisschen, wenn man einen Film hat, der Johnny Depp irgendwie in der Hauptrolle präsentieren kann, dann möchte man ja eigentlich auch Johnny Depp sehen, aber mit so dünnem, zurückgekämmten Haaren und so einem ganz blassen Teint und so wässrig blauen Augen erkennt man ihn eigentlich nicht wieder. Also Johnny Depp sieht so ein bisschen aus, als hätte er gerade 3 Jahre ganz furchtbare Krankheit hinter sich, und das passt natürlich toll zu Bulger. Also das wird dem Original schon irgendwie relativ gerecht. Der war auch kein schöner Mann, aber ja, es ist schon so ein bisschen schwierig.
Ich finde, das Problem ist eben bei solchen Figuren, wir hatten das ja auch schon bei Monster damals, also bei Charlize Theron, dass man sich mal fragt, warum nimmt man nicht jemanden, der sowieso schon erstmal so aussieht etwa, und warum braucht man so eine Figur, wo man ständig doch daran denkt. Man denkt ja ständig, wenn man diesen Mann jetzt sieht, denkt man daran, das ist ja eben doch Johnny Depp, und man erkennt ihn ja dann irgendwie doch, er schimmert so durch. Also ich finde das schon sehr irritierend, und jetzt kommen wir auch mal auf die Nebenfiguren, die ja hervorragend besetzt sind, also Benedict Cumberbatch zum Beispiel, Kevin Bacon, die spielen ja alle mit. Die sind natürlich viel lebendiger als er und haben nicht so eine starre Hautmaske. Und es gibt der Sache so was Außerirdisches. Also auf mich wirkt die Figur von Johnny Depp manchmal so wie Nosferatu.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Also der hat auch schon so was Unwirkliches, so was Surreales, möchte man fast sagen. So was wie eine Monsterfigur. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Aber ich finde, das ist auch so ein Grundproblem des Films. Weil man möchte natürlich schon Whitey Bulger, den großen Bostoner Gangsterboss, der also ab 1975 unter dem Schutzmantel des FBIs, dass ich also von ihm irgendwelche Detailinformationen aus der Unterwelt versprochen hat, die aber nie wirklich bekommen hat, dass man von diesem James Whitey Bulger irgendwie mehr erfährt. Aber der Film hält dann immer so ein bisschen auf Distanz. Also man lernt die Figur nicht wirklich kennen, und das ist für mich fast tragisch, weil der Film enthält im Grunde genommen alle Bestandteile, die ein wirklich großartiger Gangsterfilm braucht. Wie du sogar richtig gesagt hast, irgendwie tolles Ensemble, großartige Schauspieler, aber dann fehlt halt dieser emotionale Zugang. Man bleibt so ein bisschen im Kino sitzen und denkt sich die ganze Zeit, sieht man jetzt eine Geschichte über den Gangsterboss, dafür erfährt man zu wenig von dessen Innenleben, was ihn motiviert, warum er ist, wie er ist. Das bleibt dann immer so schlaglichtartig. Auf der anderen Seite, sein Gegenüber ist dann halt Joel Edgerton, der spielt diesen FBI-Mann Connolly, so einen alten Jugendfreund von Bulger, der also irgendwie versucht, da irgendwie auch auf der Kumpeltour mit dem Gangsterboss irgendwie wieder, sagen wir, so einen Kontakt herzustellen, wieder Kumpels zu sein, was furchtbar schief geht. Nur dafür ist dann Joel Edgerton-Figur Mulroy, also der Connolly, der FBI-Mann, der ist dann schon wieder zu, ich sag mal, zu blass und das ist also Stereotyp.
Und das ist auch ein großes Problem des Films, neben dem, was du gerade beschrieben hast, finde ich, dass die Figur, also eben die Figur des Mörders, so im luftleeren Raum hängt. Letztlich müsste das auch ein großes gesellschaftspolitisches Panorama werden, denn es ist ja ein ungeheuerlicher Vorfall, dass eigentlich das FBI ihn gedeckt hat. Mhm. Über all die Jahre hinweg konnte er seine grausamen Morde begehen, aber dieser gesellschaftliche Blick fehlt mir auch. Also die Figur ist irgendwie im Vakuum.
Ja, man hat auch irgendwie das Gefühl, dass gemessen daran, dass der Film also in Südboston spielt, und Südboston, das ist nicht nur irgendein Stadtteil, sondern es ist eben auch ein traditionell, sagen wir mal, irischer, katholischer, aber eben auch nachweisbar sehr krimineller Stadtteil. Also da kommen dann irgendwie Leute her, Bankräuber. Es hieß eine Zeit lang, Südboston wäre so dass die Hauptstadt der amerikanischen Bankräuberszene, was immer das heißen mag. Also man erfährt aber dann auch relativ wenig über das Viertel. Man erfährt wenig über das Viertel, über die Leute, außer dass sie halt alle irgendwie so irischstämmige Amerikaner sind und sich irgendwie alle dann doch irgendwie verstehen wollen miteinander. Aber das bleibt halt eben auch irgendwie so Behauptung. Man erfährt zu wenig. Und wie ich wirklich finde, das Emotionale bleibt da völlig auf der Strecke. Man steht so die ganze Zeit da und denkt die ganze Zeit, ja gut, also kommt jetzt hier noch irgendwie die große Wendung, werden diese ganzen disparaten Teile, weil der Film ist ja auch so erzählt, in Rückblenden, ja. Zeugenaussagen von irgendwelchen Kronzeugen, wird das irgendwann alles nochmal zusammengeführt, aber leider nein.
Es ist ihm leider auch kein Film von Scorsese oder von Coppola, muss man an der Stelle sagen, sondern von Scott Cooper. Black Mass ist jetzt im Kino zu sehen. Ziemlich dröge, ziemlich zäh. Ich dachte mal, vielleicht ähnlich zäh wie diese lederne Hautmaske, die Johnny Depp die ganze Zeit übertragen muss.
Erschreckend unansehnlich wäre, glaube ich, auch eine schöne Beschreibung.
Ich danke dir, wir hören Nina Simone mit I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.
Wie war das noch? Warum sind wir hier draußen?
Ja, soweit ich mich erinnere, hast du nichts Besseres zu tun gehabt. Du hast darum gebettelt, mitzukommen.
Gebettelt mitzukommen? Gefragt, ja. Weißt du, was ich echt lustig finde, alter Freund? Wie vorhersehbar dein ganzes Leben gewesen ist. Oh. Einschließlich des Wagens.
Ich finde, man sollte sich besser weiterentwickeln, als sein Leben zu vergeuden. Ich meine, sieh dich an. Ach. All die vielen Jahre und du hängst immer noch auf dem Startfeld fest.
Hey, Bryson, bist du glücklich?
Was für eine bescheuerte Frage ist das denn?
Ja, zwei alterne Herren draußen in der Natur und zwar nicht irgendwo, sondern auf einem 3500 Kilometer langen Trail, den Appalachian Trail, also eine legendäre Strecke, die im quer durch die USA führt. Und damit hallo und herzlich willkommen, Hannelore Heider ist da. Hannelore, Picknick mit Bären erzählt eben auch eine wahre Geschichte und zwar die Geschichte des Reiseschriftstellers Bill Bryson, auch bei uns ein sehr bekannter Bestseller-Autor. Hannelore und die beiden Herren, die sich da auf den Weg machen, die haben einiges hinter sich, passen nicht unbedingt zusammen und werden von zwei sehr unterschiedlichen Stars auch gespielt.
Ja, Robert Redford hat sich die Verfilmung gesichert, die Rechte an der Verfilmung gesichert, weil er schon das Potenzial dieser Rolle gesehen hat. Also in dem originalen Reisebericht sind ja die beiden Herren, die sich auf den Weg machen, irgendwie so ein paar 40 Jahre alt. Die beiden real sind beide über 70, Nick Nolte. Und er hat natürlich versucht, also die Rolle, die Robert Redford spielt, er spielt diesen Reiseschriftsteller, er hat natürlich versucht, jemanden zu finden, der mit ihm läuft, weil auch seine Frau Theater gemacht hat. Übrigens Emma Thompson, nette, kleine, feine Rolle am Rande. Und er hat niemanden gefunden von seinen potenten Freunden. Und gemeldet hat sich dann ein alter Schulfreund, mit dem er auch gar nicht so richtig gut zusammen war. Und der steigt dann aus dem Flugzeug und ist ein völlig ramponierter, knorriger, knauziger Nick Nolte. Und habe mich unheimlich gefreut, ihn zu sehen wieder.
Die Knie machen auch nicht mehr so richtig mit. Also der Mann hat wirklich nichts, was man wirklich bräuchte auf einer solchen Tour. Läuft aber trotzdem mit und das scheitert ja schon fast am ersten Tag. Und das ist eigentlich auch schon die Geschichte. Ja. Wo man sieht also zwei Leute, die ihre besten Tage hinter sich haben und sich jetzt sowas nochmal zumuten.
Das ist natürlich wirklich komisch. Übrigens, Nick Nolte, also seine Rolle heißt Steve Katz, der erweist sich durchaus als zäher, als man so am Anfang denkt. Man denkt wirklich, also der ist gerade des Alkohols entwöhnt. Nur hat er immer noch eine Reserveflasche mit ein bisschen Alki mit, falls ihn das doch übermannt. Und man denkt am Anfang, er schafft nicht mal den ersten Tag. Er hat auch nicht die Hightech-Ausrüstung in seinem Rucksack, die natürlich Robert Redfords Figur hat. Er hat so ein Zeug, man denkt, er hat es irgendeinem Trapperladen entliehen oder so. Aber er erweist sich als sehr zäh und sie meistern alles. Also sie stürzen in Felsspalten, sie fallen in reißenden Fluss, sie müssen ertragen, das fand ich übrigens wirklich ulkig, sie müssen eine nervende junge Wanderin, also so ein, auch so ein Powermädchen ertragen. Sie krachen im Doppelstockbett ein, also alles Mögliche. Eigentlich passiert nichts Schlimmes, außer die Sache mit dem Bären, aber wir können ja hier nicht alle Szenen erzählen. Wenn sowas passiert ist und die beiden Herren haben eine Ruhepause, dann fangen sie an, so ein bisschen zu philosophieren.
Und das hat mir eigentlich mit am besten gefallen, Hannelore. Finde ich dann das andere, was du jetzt beschrieben hast, das ist etwas berechnend, kalkuliert. Natürlich. Man weiß auch, da wird um Sympathie gebuhlt und es funktioniert auch. Aber wenn die beiden so alleine sind, die Sterne über ihnen, wie so im Ferienlager, sitzen sie in einem Lagerfeuer und fangen an, über ihr Leben nachzudenken, überhaupt über den Sinn des Lebens, was in diesem Alter ja durchaus dann eben auch bilanzierend ausfällt, dann hat mich das schon berührt.
Ja, und es ist, auch das ist zu erwarten, dass eigentlich die Figur, die so aussieht, als hätte sie nichts im Leben auf die Reihe gebracht, also Nick Nolte, dass der doch mit einer größeren Lebenserfahrung und auch mit originelleren Gedanken aufwarten kann. Also man weiß ja am Anfang nicht, warum macht er das eigentlich? Also er ist körperlich wirklich nicht fit. Er kann es eigentlich nicht. Warum macht er das, ne? Und während bei Robert Redfords Figur ist es völlig klar, der will sich nochmal beweisen, der will noch nicht zum alten Eisen gehören, der will nochmal ein Abenteuer. Und das kommt so langsam im Laufe des Films raus, was das eigentlich für ein Typ ist. Und er ist der interessantere der beiden Männer. Finde es auch schön selbstironisch von Robert Redford, dass er sich da in so eine altglatte Rolle begibt und eigentlich die Hauptrolle seinem Partner überlässt.
Also zwei alterne Herren in einem sehr tapferen, sehr komischen, ziemlich aussichtslosen Kampf gegen die Natur sind hier unterwegs. Echte Bären sehen wir übrigens auch. Wir sehen aber eben auch Gebrechen, die da sehr hinderlich sein können. In einem Film, den Regisseur auch mal, nämlich Ken Korpis, hat ihn inszeniert, Picknick mit Bären. Hannelore Haider war das dir. Vielen Dank.
Ein junges Paar bezieht eine schöne Wohnung, freut sich, will neues Leben auch anfangen, will endlich gemeinsam natürlich auch das Leben gestalten. Das ist eigentlich so der Grundeinfall, der ganz einfache Grundeinfall eines Films, der auf sehr beunruhigende Weise etwas entwickelt, was im deutschen Kino sehr selten ist, nämlich ein Psychothriller. Lief schon auf der Berlinale, hat da die Leute sehr bewegt und ist jetzt endlich im Kino zu sehen, eben die Geschichte eines jungen, studentischen Paares, einer Cello-Solistin und ihres Freundes. Homesick heißt dieser Film. Ich freue mich sehr, dass der Regisseur dieses Werkes heute bei uns ist. Er stammt aus Österreich, lebt aber schon sehr lange in Berlin, sieht also auch ständig, wie die Umzugswagen so kommen und gehen. Herzlich willkommen, Jakob M. Erwers bei uns. Hallo.
Hallo, freut mich.
Und in diesem Film erleben wir eben diese Geschichte dieser beiden, die also ja erstmal mit großer Hoffnung, mit großer Freude in diese schöne Altbauwohnung ziehen. Und was dann geschieht allerdings, könnte man auch interpretieren als vielleicht ein Abstrafen oder doch zumindest ein Abfragen. Können die sich diese Wohnung überhaupt leisten? Denn sie sind Künstler und verdienen nicht so wahnsinnig viel Geld. Also im gewissen Sinne könnte man den Film vielleicht auch so interpretieren, dass man sagt, sie gehören nicht wirklich in diese Wohnung hinein.
Naja, im Grunde war es so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mit möglichst geringen Mitteln, mit möglichst geringem Aufwand trotzdem eine relativ effektive, spannende Geschichte erzählen. Und mein Gott, meistens ist es so im Thriller, dass Spannung dadurch entsteht, dass irgendwie ein großer Konflikt oder vielleicht ein kleiner Konflikt, aber sehr, sehr groß aufgeladen wird. Und das passiert natürlich auch bei uns.
Es gibt ja ein Treffen da mit dem Vater, der irgendwie totales Ekel ist und der immer sagt, ich bezahle die Wohnung ja auch noch mit die Hälfte zumindest. Na, da ist es eben so, weil du bist halt Künstlerin. Also das spielt ja schon eine Rolle, finde ich auch.
Das, worauf ich da mit in dieser Szene, die du gerade ansprichst, mit dem Vater anspiele, ist ja viel eher das, wie weit, also das ist ja eigentlich auch ein Künstlerdrama. Das war mir eigentlich durchaus auch wichtig, da so ein bisschen auf darauf hin zu verweisen, wie man als Künstler war oder auch ernst genommen wird oder eben nicht ernst genommen wird. Und der Vater dann irgendwie sagt so, naja, ich mache das, solange dir das Spaß macht, zahle ich dir die Wohnung, mach doch deinen Spaß. Und sie aber, die das total ernst nimmt, weißt du, die wahrscheinlich irgendwann mal wie die meisten Kunstschaffenden aus einer Leidenschaft heraus, aus einer Passion heraus begonnen haben, Kunst zu machen, sie eben Cello zu spielen, die das dann aber irgendwann sagen, okay, das reicht aber nicht nur ein Hobby zu haben, sondern ich will das professionalisieren, ich will das studieren, ich will das auf die nächste Ebene heben und das macht sie ja auch. Natürlich schwebt drunter mit oder flirrt drunter irgendwie so das Gefühl, wem will sie was beweisen, sich selbst, den anderen, und das ist so ein Stück weit auch Grundthema, mit dem ich die Geschichte entworfen habe, Leistungsdruck, gerade unter jungen Leuten, gerade in einer Zeit wie heute, wo alles erreichbar und möglich scheint.
Und sie ist ja auch nicht schlecht, also sie wird ja eingeladen zu diesem Wettbewerb nach Moskau, sie soll Deutschland da vertreten, also offenbar hat sie wirklich ein großes Talent eben als Cellistin, ne? Sie ist nicht irgendwer.
Und großen Ehrgeiz.
Nee, und großen Ehrgeiz, der auch einer der Gründe ist, warum sie eben so in diesen, sag mal, sich in diesen Wahn hineinsteigert, weil sie diesen Druck gar nicht mehr aushält.
Bestimmt auch der Ehrgeiz und auch der Wunsch, unbedingt bestehen zu wollen. Also ich meine, unter Kunstschaffenden ist der Druck ja relativ groß. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber das reicht. Man muss wahnsinnig gut sein. Und all diese Dinge sind natürlich da auch aus eigenen Erfahrungen da mit reingearbeitet, so ein Stück weit.
Homesick ist sehr doppeldeutig, nicht? Also das ist ja nicht unbedingt das Heimweh. Sie haben ihr Heim, sondern sie wird wirklich krank an dem Heim. Das Heim löst gewissermaßen eine Art Krankheit aus. Und die wird eben erzählt, und das ist vielleicht ganz wichtig mal zu beschreiben, eben mit ganz leisen, verstörenden Tönen. Manchmal denkt man, es ist ein Fehler. Ist das nicht sogar ein Anschlussfehler? Und man genau hinschaut. Und nee, es hat schon alles irgendwie einen Sinn in diesem geschlossenen Warnsystem. Wie hast du das so entwickelt? Also das muss ja, glaube ich, auch dann wirklich sehr genau gearbeitet sein, schon im Buch.
Von der Idee her war es eigentlich so, ich springe mal ein kleines Stück zurück, dass ich mir gedacht habe, ich möchte versuchen, einen kleinen Film mit ganz viel Reduktion, mit ganz viel Freiheit aber zu machen. Also sozusagen nicht dem großen, ganz langen Fördersystem irgendwie mich wieder einzureihen und 3 Jahre zu warten, bis man dann finanziert ist, sondern das, was uns Kunstschaffende so ein bisschen ausmacht, diese Anfangsenergie zu halten und durchzuziehen. Das hat in dem Fall auch ganz gut geklappt. Das war wirklich so, in 18 Monaten waren wir von der ersten Idee bis zum fertigen Film. Klingt lang, aber für einen Film ist das, und das wissen die meisten, die Filme machen, halt eine wahnsinnig kurze Zeit. Dann habe ich mir gedacht, ich möchte mal ein Spannungskino ausprobieren, also einen richtigen Thriller, der einfach sozusagen nach Thriller und Genre-Elementen auch funktioniert, aber im Idealfall auch darüber hinaus. Und so habe ich das dann gebaut und mir gedacht, thematisch ist was, wo alle anknüpfen können, Nachbarschaft. Jeder hat Nachbarn, jeder hat sich schon mal gewundert, was da jetzt gerade drüben passiert. Was ist mit denen da drüben los? Oder haben die jetzt gerade das gesehen? Haben die mitgekriegt, dass ich das und das gemacht habe? So. Aber eben auch, und das war eben so die zweite Ebene, so ein Thema, das nicht nur junge Leute, sondern glaube ich auch durch alle Generationen interessiert, eben Leistungsdruck. Und das ist was das Phänomen, also ein Phänomen dieser Zeit ist.
Über Crowdfunding ging das. Das sind diese lauernden alten Nachbarn, Hermann Bayer, ein toller Schauspieler, und vor allem Tatja Seibt, also für mich ja der Star dieses Films. Also, man weiß bei ihr nie, ist sie jetzt einfach nur ein bisschen altmütterlich belehrend? Ist da wirklich irgendwas Aggressives, was da lauert bei ihr? Ist sie einfach auch nur freundlich? Auch so könnte man das sehen. Das ist alles in einer Sekunde. Und natürlich verbreitet sie damit eine große Unruhe, auch bei dieser jungen Frau, die immer denkt, die mobbt mich eigentlich. Aber es könnte auch ganz anders sein. Also wie lief das mit ihr?
Das war ganz toll. Schön, dass du das ansprichst. Ich gehe meistens so vor, dass ich sehr lang über Inhalt und Figuren spreche mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und bei ihr war es dann so, dass sie dann irgendwann einen Punkt hatte und gesagt hat, Jakob, ich weiß genau, schau es dir mal an. Und das war uns beiden sehr, sehr wichtig, dass es eben keine eindimensionale Figur ist. Wie bei allen Figuren, ich meine, den meisten ist das wichtig, dass es eben nicht nur eine Seite gibt. Es ist nur die Böse, von der man von Anfang an das Gefühl hat, die ist böse, weil man ist, und das finde ich so schön dran, hin und her gerissen. In einer Szene denkt man sich, die ist einfach nur besonders nett und aufmerksam, vielleicht ein bisschen zu neugierig. Und in der nächsten Szene denkst du dir, um Gottes Willen, das ist echt der Teufel.
Zumal es auch alles eben wirklich auch Projektionen sein könnten. Man immer die ganze Zeit im Film sich fragt, wer hat jetzt hier recht? Und manchmal hat sie auch recht, wenn sie sich dann beschwert über bestimmte Sachen.
Also. Und das sind aber auch diese Genre-Gesetze, die wir als Zuschauerinnen und Zuschauer kennen und auf das ich gehofft habe, mit dem ich spielen wollte, dass sozusagen die Zuschauer den Film erst komplett machen. Also so wahnsinnig viel Böses passiert nicht. Das sind viele Andeutungen, das ist vieles, was in Schwebe ist. Ich wollte einfach auch ganz viel erzählen, was sozusagen hinter uns oder nicht onscreen, nicht auf der Leinwand passiert, sondern in unseren Köpfen weitergeht oder nur über den Ton miterzählt wird und wir machen uns das Bild selbst komplett. Das war eigentlich eine schöne Spielwiese.
Und weil der Zuschauer auch vieles gesehen hat, der hat Polanski gesehen, der hat Haneke gesehen, natürlich muss er den Lanzmann jetzt hier erwähnen, wird ja auch zu Recht damit verglichen, finde ich, also was diese Kargheit und Nüchternheit betrifft. Aber auch Hitchcock, alles schwingt ja irgendwie mit und es schwingt auch etwas mit, finde ich, was wir auch noch erwähnen sollten, es ist das Haus selber. Also es sieht jetzt erstmal gar nicht so unheimlich aus, aber man weiß, es hat eine Vergangenheit. Also so ein schickes Neubau-Ding, so eine Stadtvilla wäre nicht gegangen. Es muss ein Haus sein mit Winkeln, mit Perspektiven. Mit
Geschichte
von oben
und
unten.
Geheimnis. Ne?
Das spielt, glaube ich, also ist eine der Figuren, glaube ich, in deinem Film.
Auch. Total. Ja. Es war auch ganz wichtig für uns, also sozusagen in der Vorbereitung, wir haben immer gesagt, okay, das ist eine der Hauptcharaktere, ist diese Wohnung. Die muss fast gecastet werden. Wir haben wirklich, wirklich lang gesucht. Ich glaube, man muss das tatsächlich sehen, um zu verstehen und zu spüren, was sich da aufbaut. Weil das klingt irgendwie so ein bisschen banal, wenn man nur drüber spricht.
Und so wird in diesem Film eben mit ganz einfachen Mitteln eine große Wirkung erzielt. Das war ja auch dein Ziel, das wolltest du ja auch erreichen, eben mit dieser Art von Thriller. Und das ist nicht zuletzt natürlich auch diesen großartigen Schauspielern zu verdanken. Das ist eben eine Möglichkeit für sie, auf engstem Raum ihre große Schauspielkunst zu zeigen. Also ein Fest von Schauspielern, Schauspielerinnen. Darum nenne ich sie alle auch nochmal. Esther Maria Pietsch, Matthias Lier, Tatja Seibt und Hermann Bayer in Homesick. Und was mir besonders gut gefallen hat, Jakob, das war am Schluss dieses schöne Lied, das habe ich auch noch nie gehört. Also du hast es freundlicherweise mitgebracht. Was hören wir jetzt? Das Credit-Lied, also am Schluss.
Das ist richtig schön. Das ist Roya heißen die. Ist auch eine Band aus Österreich. Mhm. Und der Song heißt Sign of Rain.
Und den hören wir jetzt. Vielen Dank dir nochmal, Jakob M. Erwer. Musik.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Bei mir jetzt im Studio ein Regiepaar, und zwar ein wirkliches Paar, ein Ehepaar. Es gibt ja viele Regiepaare in der Filmgeschichte, meistens sind es übrigens Brüder. In dem Falle also ein Paar. Die beiden haben auch ein gemeinsames Kind, also ein großes, ist schon 10 Jahre alt. Und ganz frisch übrigens, kann man fast noch gratulieren, seit 10 Monaten gibt es also ein Geschwisterkind dazu. Freue mich sehr, dass die beiden hier sind. Sehr bekannte Schauspieler, jetzt aber eben auch Regisseure. Das ist einmal Onna Devi-Liebig. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Deren Karriere mit einem Paukenschlag begann. Vor 15 Jahren muss das gewesen sein, mit Crazy, die erste große Hauptrolle. Und jetzt geht's also weiter mit vielen Rollen, dann auch vor allem im Fernsehen und jetzt eben die erste Regiearbeit. Und der Ehemann ist bei uns, Ismail Shahin. Herzlich willkommen auch dir.
Hallo.
Der sich hier bestens auskennt in Babelsberg, denn hier hat er viele Jahre in der beliebtesten Fernsehserie Deutschlands mitgearbeitet, hart gearbeitet, das ist richtig Knüppelarbeit, ne? GZSZ, danach eben auch viele Rollen, auch im Fernsehen, unter anderem Soko Leipzig und. Und jetzt haben sie gemeinsam eine Tragikomödie gemacht, Nicht schon wieder Rudi, die Geschichte eines Männerausfluges. Da passiert etwas, gibt einen kleinen Vorfall und irgendwann wird den anderen völlig klar, mit dieser Figur stimmt irgendetwas nicht. Da ist irgendwas im Kopf nicht in Ordnung und das müssen wir erstmal verarbeiten, das müssen wir begreifen, was mit diesem Mann passiert. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und dass wir reden können über Nicht schon wieder Rudi. Jetzt habt ihr euch beide aber entschlossen, als bekannte und vielbeschäftigte Schauspieler, Schauspielerin zu sagen, wir machen mal so eine richtig schöne Komödie. Oder was war so der Auslöser dafür?
Also der Auslöser für die Komödie, also für die Geschichte, war folgende, dass eine Nachbarin von mir, die in der gleichen Straße wohnt, mit ihrem Hund immer Gassi geht. Wir grüßten uns halt immer jeden Morgen und irgendwann hörte sie auf, mich zu grüßen. Und ich habe mich halt nicht getraut, irgendwie sie danach zu fragen, was denn gewesen ist oder was ist passiert. Vielleicht habe ich ja was Falsches gesagt. Da habe ich dann einige Monate später dann erfahren, dass sie an Demenz erkrankt ist. Und das hat mich sehr stark getroffen. Und da dachte ich irgendwie, okay, ich würde gern was machen. Und habe das mit Onna besprochen. Und Onna erzählte mir dann in dem Moment, dass sie auch diese Erfahrung mit ihrem Urgroßvater hatte, der an Demenz erkrankt ist. Und dann dachte ich irgendwie so, hast du nicht Lust, mit mir zusammen das Drehbuch zu schreiben? Und meinte sie, ja klar, können wir mal probieren. Mhm. Und wir haben es probiert, wir haben es gemacht und das war echt eine herrliche Zusammenarbeit.
Mhm. Ja. Es hätte doch jetzt aber auch wirklich eine Tragödie sein können, nicht? Also Demenz, denken wir erstmal an ein sehr tragisches Schicksal.
Ja, das ist richtig. Wir haben uns dafür entschieden, weil es einfach auch wichtig ist. Das, was mir in Erinnerung geblieben ist bei meinem Urgroßvater, sind die schönen Momente, die lustigen Momente. Ich bin auch sehr froh drüber, wirklich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal sich die Auszeit nehmen darf und auch mal drüber lächeln darf oder auch mal lachen darf.
Also ausgelöst wird das Ganze bei einem Männerausflug, kann man ja sagen. Also die ziehen gemeinsam los und da gibt es eben Ding auf dem Kopf, wirklich zufällig. Aber diese Figur hat dann wirklich ziemlich viel vergessen und weiß nicht mehr so richtig, in welchem Film sie ist, um das so auszudrücken. Und dieser Männerausflug, ist vielleicht auch noch wichtig, das zu begründen, hat ja durchaus Ismail so eine Art pädagogische Absicht. Die haben eine Mission, die wollen was machen, und zwar mit deiner Figur.
Genau, die wollen der Figur Murat eine Lektion erteilen, weil er Klaus, seiner Tochter, das Herz gebrochen hat und er ist so ein Frauenheld und er hat sich darauf eingelassen, weil er, er wollte das wieder gut machen, weil Klaus, Bernd und Peter seine Stammgäste sind und er wollte halt einfach ein zukünftiges, gutes Verhältnis wahren mit denen.
Also es ist die Absicht, ihn endlich mal so ein bisschen zurechtzubiegen, beziehungsweise auch vielleicht Rache zu nehmen. Was verändert sich jetzt durch die Tatsache, dass eben dieser Mann, jetzt dieser Vater, diesen Gedächtnisverlust hat?
Also was wir auch gesetzt haben, wir haben die Hinweise, dass er schon ein bisschen an Alzheimer und Demenz leidet, die haben wir schon im Film vorher gesetzt. Nur die Männer merken das ab einem gewissen Zeitpunkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Ja, also für mich war es halt wichtig herauszustellen, also das zu thematisieren, wann erkenne ich denn, wann jemand Demenz hat? Woran erkennt man das? Also man kann es wirklich sehr schwer deuten und die Erfahrung habe ich mit meiner Nachbarin gemacht. Mhm. Das ging über Monate. Ich wusste immer, da stimmt was nicht, aber ich konnte es nicht benennen, was da nicht stimmt. Und ich hatte auch nicht den Mut, sie danach zu fragen oder ich hatte auch nicht den Mut, ihren Mann zu fragen, was stimmt denn mit ihrer Frau nicht? Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Und das wollten wir halt zum Thema machen bei uns im Film. Und das im Freundeskreis. Woran erkennen Freunde, dass der beste Freund plötzlich nicht mehr der ist, der mal war?
Also wirklich was Ernsthafteres, was aber eben hier in Form erzählt wird einer sommerlichen Komödie. Und wir müssen dazu sagen, Onna, also deine Figur, ist ja nicht besagte, betrogene junge Frau, sondern eben vielleicht so das neue Glück, das da irgendwie am Horizont aufleuchtet. Du lebst da so in diesem kleinen, sehr schönen Dorf. Vielleicht kannst du mal sagen, was das für eine Figur ist, die ja doch eine große Offenheit, auch eine Herzlichkeit hat.
Ja, das ist Sophie. Und Sophie hat auch schon ein paar Romanzen hinter sich und weiß ganz genau, wie das meistens so abläuft und hat sich einfach zurückgezogen aufs Land, hat dort ein einen schönen Dorfladen aufgemacht, backt, macht selber Marmelade, vielleicht so ein kleiner Wunschtraum von mir.
Das sieht auch toll aus. Da, wo ist das eigentlich gedreht? Das ist ein schönes Dorf.
Das ist in Fleckenzechlin. Ah, ja. Wunderschön, wirklich traumhaft. Die Leute waren auch alle super nett und haben uns da wirklich unter die Arme gegriffen. Und die Sophie ist einfach, die durchschaut eigentlich relativ schnell das Ganze und kriegt das auch mit, aber hält sich zurück.
Das ist so nördlich von Rheinsberg, wirklich eine ganz fantastische Gegend. Auch jetzt im Herbst lohnt es sich da hinzufahren. Und ich hatte sowieso das Gefühl, also das ist ja erstmal doch vorrangig ein Männerfilm, muss man ja sagen. Du bist sozusagen das weibliche Element. Genau. Es gibt dann noch diese ältere Dame. Aber dass sie da alle auch einen Riesenspaß bei hatten. Also sich da so richtig mal ausspielen konnten. Auch so diese Männerdynamik. Es ist ja schon irgendwie eine besondere Atmosphäre. Kann man jetzt mögen oder nicht mögen, wenn so Männer unter sich sind mehrere Tage? Wie war das?
Oh doch, also man muss sagen, die waren alle sehr fasziniert und haben relativ schnell zugesagt, als sie das Buch gelesen haben. Und ich glaube, die haben sich auch innerlich sehr darauf gefreut, weil wir auch diese Hütte am See hatten und da haben wir auch länger gedreht. Und das wurde dann immer wirklich familiärer, auch beim Drehen. Und die haben sich da relativ gut eingefunden in ihre Rollen. Und es war sehr amüsant. Also wir hatten viel zu lachen.
Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben das ja auch so inszeniert eigentlich, ne? So, dass wir die Szenen komplett durchgespielt haben und dann irgendwann in die Schnitte gegangen sind. Also wir haben das eigentlich fast wie ein Theaterstück auf die Beine gestellt, so ungefähr. Ist ja auch so eine Art Kammerspiel, so im Wald. Am See.
Und wie funktioniert das? So, die Frage stelle ich immer. Also auch den Dardenne-Brüdern jetzt oder Tavianis habe ich mal interviewt, also die Brüder nun. Wie funktioniert das, gemeinsam Regie zu führen? Das ist ja für uns Außenstehende immer ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Gibt es da ständig Streit? Oder bei den Tavianis ist es zum Beispiel so, die wechseln sich ab. Also einer sagt den einen Tag was, der andere den anderen Tag. Die mischen sich dann nicht ein.
Oh, gut zu wissen. Ja? Nein, bei uns lief das komischerweise total reibungslos. Also wir streiten uns natürlich auch. Ne? Ich meine, jedes Paar streitet sich irgendwann mal. Aber am Set war das gar kein Thema. Also da haben wir ganz eng zusammengearbeitet und das war ja auch unser Baby. Ne? Das ist ja wirklich wie so ein Baby, was man, das möchte man wiegen und man möchte es schaffen und mit allen zusammen. Da gab es eigentlich keine Streitereien.
Ja, das war die Zeit, wo wir uns eigentlich am allerbesten verstanden haben.
Wir sollten öfter drehen.
Ja, das war echt super.
Wenn man ein Projekt gemeinsam hat, nicht? Genau. Das ist dann natürlich auch sehr verbindend. Was erhofft ihr euch so von diesem Film? Also es ist ein Angelausflug, es ist eine sommerliche Geschichte eben, aber eben grundiert von diesem tragischen, ich sag mal, Verschwinden eines Menschen. Das ist ja so, als ob ein Mensch zu Lebzeiten verschwindet, finde ich, wenn sein Gedächtnis weg ist, wenn seine Erinnerungen nicht mehr da sind. Ist vielleicht so ein vorweggenommener Tod vielleicht sogar. Und was erhofft ihr euch von einem Film, der das ja eben auf, wie gesagt, heitere und auch leichte Weise erzählt?
Also, dass er so viele wie möglich erreicht und dass einfach die Hauptmessage rüberkommt, dass wenn man so etwas in seinem Umkreis hat, das Wichtigste eigentlich ist, dass man für denjenigen da ist. Weil man kann nicht viel machen, aber man kann mit seiner persönlichen Erscheinung, mit seiner Präsenz viel leisten. Daran glaube ich.
Das ist einfach, was die Freunde verstehen, glaube ich, im Verlauf des Films. Nicht. Ja. Nicht schon wieder Rudi, eine Komödie, eine Tragikomödie, muss man vielleicht sagen, zu diesem Genre von Ismail Shahin und Onna Devi Liebig, die uns hier bei uns im Studio besucht haben. Ganz herzlichen Dank. Danke euch und freue mich auf den nächsten gemeinsamen Film. Habt ihr gemerkt, es tut der Verbindung sehr gut, offensichtlich.
Oh ja. Ja.
Vielen Dank.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Gerade also haben wir gesprochen über eine Komödie, die doch einige ernsthafte Töne anschlägt, wollen jetzt zu einem Film kommen, der ausschließlich ernsthaft ist, der erschütternd ist und schonungslos. The Tribe heißt dieses Werk aus der Ukraine. Das passiert natürlich sehr selten, dass ein Film von dort zu uns in die Kinos kommt. Lief schon auf vielen Festivals und wird überall auf der Welt verstanden. Man braucht keine Untertitel für dieses Werk. Es wird ohnehin kein Wort gesprochen in diesem Film von Miroslav Slabutschpitsky. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, Anke Lewig ist da. Hallo Anke.
Hallo lieber Knut.
Und dass das eben so funktioniert, hat einfach zu tun eben auch mit dem Handlungsort. Wir sind in einem Heim für gehörlose Jugendliche, Anke, und die verständigen sich ja eben nicht mit Worten und deshalb braucht man keine Untertitel.
Und trotzdem versteht man die Jugendlichen. Das ist ja das ganz Interessante an dem Film. Und er fängt an, ein bisschen auch wie ein dokumentarischer Film, würde ich fast sagen. Also man ist an einer Bushaltestelle, ein Bus kommt an, ein junger Mann steigt aus, man beobachtet das Ganze von der anderen Straßenseite Und man weiß, sieht, dass der Junge eben sich nicht richtig verständigen kann, dass er nach dem Weg fragt. Und da ist dann schon das erste Mal die Begegnung mit der Zeichensprache. Und man hat eben auch einen klassischen Filmauftakt. Man kommt mit einem Neuankömmling in einem Schauplatz an und sieht sich eben da mit ihm um. Und dann geht er eben zu diesem Schauplatz. Das ist die von dir erwähnte Schule. Und da findet gerade ein Fest statt. Und erst versteht man das gar nicht. Das sind so seltsame Rituale. Die Leute winken, es gibt so bunte Fahnen. Und dann, wenn das erste Mal die Kamera in der Nahaufnahme ist bei der Direktorin, dann weiß man, man ist hier wirklich in einem Heim für Gehörlose. Aber trotzdem ist man schon mit dem Jungen einen Schritt weiter an diesem Schauplatz angelangt.
Und dieser Junge, also dieser Sergei, ist ja für uns auch etwas wie ein Führer eben durch diese Welt, diese geschlossene Welt, ein Systemanke, das ja ganz unabhängig eigentlich funktioniert und zwar mit einer großen Brutalität, aber man muss auch sagen, mit einer großen Effektivität. Also diese Jugendlichen haben ihr Leben sich selbst organisiert.
Ja, das ist wie ein Staat im Staat. Deshalb finde ich den Titel The Tribe, der Stamm, eben auch ganz interessant. Also über diese eigene Sprache, die sie haben, haben sie ja auch andere Rituale. Deshalb macht das mit dem Stamm schon mal Sinn. Aber sie haben auch so ein eigenes Verfahren des Überlebens. Also nachts gehen sie ja regelrecht auf Beutezüge, überfallen dann Menschen, die aus dem Supermarkt kommen und dann teilen sie sich auch die Beute. Dann muss der Neuankömmling muss natürlich auch eine Aufnahmeprüfung machen, seine Kräfte beweisen. Und du hast recht, das ist ein System der Gewalt, in der reintritt dieser Sergei. Aber trotzdem spürst du die ganze Zeit, dass die Gewalt, die von den Jugendlichen schon verinnerlicht ist, auf ein größeres System verweist. Also, dass der Film auch ein Kommentar auf die Ukraine ist, eben, dass man einfach nochmal so ein Gewaltsegment innerhalb einer gewalttätigen Gesellschaft so unter die Lupe nimmt. Deshalb macht ja auch der Titel Der Stamm so Sinn. Also, das Ganze wird nochmal so augenscheinlicher, wie Gemeinschaften eben funktionieren, dass dort immer auch archaische Zustände sind.
Also, ich habe es durchaus auch empfunden als ein Spiegelbild vielleicht in der großen Gesellschaft, die sich auch auflöst, wo moralische Werte zugrunde gehen, wo man kein Regelwerk mehr so wirklich hat. Und für mich war das immer auch eine Metapher. Das ist ein ganz realistischer, sehr harter Film, aber es schien mir auch so etwas zu sein wie eine Metapher eben für die Gesellschaft da draußen.
Ja, aber gleichzeitig ist es ein sehr harter Film, es ist aber auch ein sehr schöner Film, weil die Bilder haben ja sowas Stilisiertes, teilweise auch was Gemäldeartiges. Also wenn Sergei dann zum Beispiel ankommt und alleine durch diesen Flur geht, dann spürt man so eine Sehnsucht nach Heimat. Oder es gibt auch eine ganz ergreifende Liebesszene, wo du merkst, dass die Körper so der letzte Halt sind. Also man könnte dann auch so von Stimmungsbildern sprechen. Dann ist so eine Sehnsucht auf einmal im Raum. Also das hat mir unheimlich imponiert und das ist eben auch einfach so eine Choreografie der Körper, weil natürlich sprechen auch diese Körper. Es ist ja nicht nur diese Zeichensprache. Und dadurch hat der Film eben auch so eine ganz seltsame Schönheit. Und gleichzeitig kann man schon sagen, es ist eben auch ein Stummfilm aus unserer Zeit, wirklich eine Bestandsaufnahme der Zustände in der Ukraine.
Also ein schonungsloser, ein erschütternder Film, ein Film aus der Ukraine, The Tribe, jetzt bei uns im Kino zu sehen. Und das ist ein großes Glück, finde ich, dass dieser Film den Weg zu uns ins Kino gefunden hat. Denn es ist eine ganz außergewöhnliche und ganz intensive Seherfahrung. The Tribe, gesehen von Anke Lewicke. Dir vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Alle reden über die Flüchtlingskrise und nun kommt mit Mediterranea ein Film in die Kinos, der uns wieder daran erinnert, dass Italien schon seit Jahren ja mit diesem Problem konfrontiert ist. Regisseur Jonas Capignano rückt den Alltag afrikanischer Flüchtlinge in den Mittelpunkt und zwar eben Menschen, die am Rande einer Kleinstadt in Kalabrien fast wie einem Ghetto leben. Dabei hat der Regisseur eben nicht nur mit professionellen Darstellern gearbeitet und damit hallo und herzlich willkommen Jörg Taschmann, das ist ja das Besondere an diesem Film, sondern sein Hauptdarsteller ist übrigens wie fast alle anderen Afrikaner in diesem Film selbst Flüchtling. Also eine ganz besondere Situation, eben auch eine ganz besondere Grundlage für diesen Film. Jörg, du hast ja beide getroffen, also den Regisseur und den Hauptdarsteller. Was macht denn für dich diesen ja doch so erstaunlich aktuellen Film aus? Was ist das Besondere daran, das Wertvolle?
Das Interessante ist ja, dass Jonas Carpignano dann selber dazu sagt, für mich war der gar nicht aktuell. Ich habe 5 Jahre gebraucht, bis ich den machen konnte und hatte das Gefühl, viel zu spät zu kommen. Und er erzählt aber eben von dieser beschwerlichen Reise, die man da erstmal unternimmt. Also das fängt in Algerien an, dann geht es über Libyen und dann in Libyen müssen sie diesen schrecklichen Booten da übersetzen, von den eben auch ganz viele das ja nie überleben. Und dann kommen sie endlich in Italien an und werden da ghettoisiert, leben da ohne Strom, ohne fließend Wasser irgendwo und werden aber sehr gerne als billige Arbeitssklaven eingesetzt, auf den Obstplantagen beispielsweise. Und er zeigt dann aber eben auch, dass nicht alle sofort an Geld rankommen und die Hauptfigur geht dann auch einmal durch den Zug und klaut einen Koffer. Also auch das ist Teil dieses Alltags.
Also der Film ist ganz ehrlich, finde ich, und zeigt eben auch so die Konflikte, die da auch normalerweise eben entstehen müssen, geradezu bei einem solchen Zusammentreffen. Er basiert ja eben auch auf realen Vorgängen, Jörg, von denen wir hier nicht unbedingt was mitbekommen haben. Das war 2010 im Süden von Kalabrien eben, da gab es schon sehr heftige, gewalttätige Unruhen.
Ja, also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass das bei uns irgendwie in die Nachrichten gekommen wäre. Rosano heißt diese Kleinstadt und damals zogen afrikanische Einwanderer eben da durch die Stadt, haben auch wirklich Autos stimuliert, angezündet, also randaliert, wie man sagen würde. Aber das basierte eben darauf, dass sie eben geschrien haben, tötet keine Schwarzen, weil es gab schon eine Form von Rassismus, gerade so von Jugendlichen, die schon auch relativ rechtsradikal eingestellt waren. Und es ging das Gerücht um, zwei Afrikaner seien erschossen worden. Es hat sich dann später herausgestellt, sie sind angeschossen worden, sie waren nicht gestorben, aber das wussten sie nicht in dem Moment. Und weil es immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen kam, hat sich dann ihr ganzer Frust praktisch dort entladen. Und nun ist der Regisseur Jonas Carpignano, hat diese Erfahrung des Alltags einfach verarbeitet und hat eben versucht, so komplex wie möglich sein Thema darzustellen.
You know, by being true to the characters in the place, this complexity sort of came out organically.
Diese Komplexität im Film hat sich organisch entwickelt, weil wir den Figuren treu bleiben. Wir haben uns beim Drehbuchschreiben nie die Frage gestellt, wie machen wir das komplexer? Die Realität und die Wahrheit sind nun einmal vielschichtig und wir wollen so authentisch wie möglich sein.
Also der Film wirkt eben aufgrund dieses Herangehens des Regisseurs ja auch sehr dokumentarisch. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen eben zur Erzählweise, zur Ästhetik von Mediterranea.
Der Film ist mit einer Handkamera gedreht worden. Nun muss ich wirklich alle Zuschauer ein bisschen warnen. Setzt euch bitte nicht in die ersten drei Reihen, also ein bisschen weiter hinten. Ist das dann schon sehr viel besser. Ich habe auch persönlich gefunden, dass es manchmal übertrieben hat. Also manchmal wünscht man sich dann einfach auch mal eine paar ruhige Einstellungen, weil es ein bisschen ablenkt. Man braucht eine Weile, bis man sich dran gewöhnt hat, aber der Inhalt ist dann einfach so stark, dass man irgendwann diese Form auch wieder vergisst. Was ich wiederum sehr positiv fand, er hat auch Super 16 gedreht, also noch wirklich auf Filmmaterial. Das hat auch ganz praktische Gründe, weil der erste Teil wurde in Marokko gedreht und wenn da irgendetwas passiert mit einer Kamera, kannst du mit einer elektronischen Kamera gar nichts mehr machen, kannst du nur wegschmeißen, während du natürlich bei einer analogen Filmkamera auch noch Hand anlegen kannst, wenn du ein Problem hast. Und da ist Filmmaterial nach wie vor einfach auch stabiler. Aber das wirkt sich auch positiv auf den Look des Films aus. Der bekommt so eine Körnigkeit und bekommt etwas, was cinematografischer einfach wirkt.
Dann lass uns endlich jetzt über die Hauptfigur natürlich dieses Films reden. Also Kudos Sehorn aus Burkina Faso ist die Hauptfigur, der Hauptdarsteller, aber es ist eben auch seine Geschichte, die da eben miterzählt wird. Also er hat diesen Film inspiriert mit seiner Lebensgeschichte und er ist das, Jörg, was ich ja immer so schwierig finde, was man oft so, ich finde etwas herablassend, Wirtschaftsflüchtling nennt. Denn ich meine, jeder Mensch hat nur ein einziges Leben und versucht das eben auch möglichst gut zu leben.
Ja, und ich finde einfach an dieser Figur kann man auch ermessen, wie infam diese Unterteilung jetzt ist in gute Flüchtlinge, böse Flüchtlinge. Und die Bösen sind jetzt plötzlich die Wirtschaftsflüchtlinge geworden. Aber wenn man sich dann mal vorstellt, unter was für Bedingungen die in ihren eigenen Ländern leben, und ich glaube, keiner von uns, der so leben müsste, würde es dann nicht versuchen, irgendwo hinzugehen, wo er vielleicht ein anständigeres Leben hat. Und Kudus selbst stammt eben aus Burkina Faso, hat dort noch eine kleine Tochter und er will einfach nur seine Familie unterstützen. Und ich hatte ja schon erwähnt, in Italien ist man ja auch bereitwillig, diesen Afrikanern dann für 30 Euro am Tag sie auf Obstplantagen schuften zu lassen. Und diese 30 Euro, die natürlich ein Hungerlohn sind natürlich auch wieder für die afrikanischen Flüchtlinge so viel Geld, dass sie davon sogar noch Geld zurückschicken können. Also das muss man dabei eben auch sehen. Und Kudus selbst ist bis vor kurzem galt er in Italien, obwohl er dort seit 8 Jahren lebt, immer noch als Illegaler. Und ich habe ihm wirklich die komplett naive Frage gestellt, wie ich wusste, er ist jetzt auch eine Art Filmstar, reist durch die Welt, ob ihn nun wenigstens seine Tochter endlich besuchen darf.
Also sie kann es noch nicht einmal versuchen. Wir dürfen da nicht einmal dran denken. Wenn überhaupt, könnte ich einen Antrag stellen. Aber die Europäer sagen nur unmöglich. Aber das glaube ich nicht. Warum sollte das unmöglich sein? Diese Frage stellen wir uns heute und ich bin kein Politiker, aber warum können Kinder aus Europa in alle 54 afrikanischen Länder reisen und Afrikaner können nicht frei nach Europa reisen?
Il peut visiter toute l'Afrique, les 54 pays, comme il veut.
Jörg, nun ist dieser Film, wir haben es am Anfang ja beredet, hochaktuell, ohne dass der Regisseur das wissen konnte vor 5 Jahren, wie wichtig dieser Film mal sein wird, wie sehr er eben jetzt auch den Nerv der Zeit trifft. Er ist übrigens selbst der Sohn eines Italieners und einer Afroamerikanerin, aufgewachsen in Italien und den USA. Hat er sich denn dennoch, obwohl das eben gar nicht so intendiert war bei seiner Filmarbeit, geäußert zu dem, was derzeit in Europa passiert?
Natürlich ist er mit diesen Fragen konfrontiert und er ist auch mittlerweile daran gewöhnt. Der Film, vielleicht nur um die Geschichte kurz zu erzählen, ist ja auch schon in einigen Festivals gelaufen.
Kann, lief er
in Cannes. Er lief dann auch in München. Ich habe die beiden jetzt in Zürich vor kurzer Zeit getroffen. Und natürlich versucht man immer, aktuelle Statements ihm zu entlocken. Und er hält sich nicht raus. Er hat schon eine Meinung, aber es ist nicht seine Agenda. Er ist jetzt nicht plötzlich zum Politiker geworden. Ihm ist es wichtig zu betonen, er hat sein Leben verändert aufgrund dieses Films. Er lebt seit 5 Jahren in Kalabrien. Er lebt mit Kudus zum Beispiel in einem Haus. Die beiden leben dort den Alltag und dieser Alltag ist immer wieder eingeflossen. Und natürlich stellt er sich auch zu den Fragen, die wir uns nun im relativ reichen Mitteleuropa stellen.
The idea is always like through telling a specific story, through telling one person's story.
Es geht darum, eine ganz spezifische Geschichte zu erzählen, die Geschichte eines Menschen. Damit wollen wir auch für mehr Sympathie werben. Und die politischen Vorstellungen und Quoten und das Aufteilen der Flüchtlinge auf mehrere Länder wirklich auch mal hinterfragen. Denn das hat nichts mit der Realität von den Menschen zu tun, die diese beschwerliche Reise zusammen unternommen haben. Wenn wir diese Fragen eher aus einem intimeren, persönlichen Blickwinkel heraus betrachten, dann würden auch unsere Lösungen persönlicher und lebensnaher sein. Dann kann man hoffentlich auch in Betracht ziehen, was die Menschen, die hier nach Europa kommen, wirklich wollen.
Jörg, noch ein letztes Wort. Also ein quasi dokumentarischer Film, der eben eine wahre Geschichte erzählt, inspiriert eben vom Leben des Helden. Hat er dich dennoch, also mediterranäer, erreicht als Spielfilm? Hat das funktioniert für dich?
Es ist ein sehr dokumentarischer Film, das muss man einfach sagen. Er hat mich erreicht über den Inhalt, weil ich fand eben gerade diese Alltagsgeschichten, die sind uns so gar nicht bewusst. Und vielleicht, um das nochmal klarzustellen, das ist kein Jammerfilm, das ist kein Film, ach die armen Einwanderer und wie schrecklich geht's ihnen. Das ist ein Film, der eben auch zeigt, dass die dann abends feiern, dass es da so eine Art, ja, Café, Bordell, das ist, geht fließend ineinander übergibt, wo auch eigentlich eine blendende Stimmung ist, das wird dann auch immer wieder gebrochen. Dann feiern alle Afrikaner untereinander, plötzlich kommen die Italiener und sagen nur zu einer Frau, ich will dich jetzt haben und dann ist man wieder zurück in der Realität. Aber ich nehme ihm das wirklich ab, dass er das, was er da erlebt seit 5 Jahren, da relativ authentisch verarbeitet hat. Und deswegen ist der Film so besonders.
Mediterranäer jetzt also im Kino zu sehen. Danke dir ganz herzlich. Ein Film aus Italien. Jörg Taschmann war das. Und es gibt noch so eine Unterzeile, die etwas didaktisch ist, nicht? Refugees welcome? Fragezeichen. Hätte man vielleicht so unbedingt gar nicht gebraucht. Der Film spricht ganz offensichtlich ja eben auch für sich und präsentiert seine Geschichte auf berührende Weise. Mediterranäer jetzt also bei uns zu sehen. Und wir hören Birdie and the Roads. Let it all go. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Mein Name ist Kurt Elstermann. Weiter geht es dann hier gleich mit der Arena Liga Live. Und da haben wir heute einen super Spieltag. Einmal Hertha BSC spielt auf Schalke eben möglicherweise um den 3. Platz. Kann durchaus passieren auf der Tabelle. Und dann haben wir einen Klassiker, nämlich Bremen gegen Bayern. Und in der 2. Liga, da wird ja schon gespielt, da haben wir Union gegen St. Pauli. Das alles gleich ausführlich in der kommenden Sendung mit Andreas und Jesse. Ihnen ein schönes Kino und natürlich auch Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.